Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, das ist etwas sehr, sehr Großes und Wertvolles, dass du uns kennst und dennoch liebst. Wie groß ist deine Geduld, wie groß ist deine Barmherzigkeit. Du rufst uns ganz persönlich mit unserem Namen und vergibst. Danke für die Freiheit, die uns damit gegeben ist, Herr. Herr, und jetzt wollen wir hören auf das, was du uns heute Morgen durch dein Wort zu sagen hast. Und da bitte ich dich, hilf uns, dass wir uns ausstrecken nach dir, nach deinem Wort und segne du Reden und Hören gleichermaßen. Amen. Ich möchte uns mit hineinnehmen in ein Thema, ich weiß nicht, ob das sommerlich passend ist oder nicht, aber es hat mich in letzter Zeit bewegt, das heißt, nicht allein, aber doch einsam. Nicht allein, aber doch einsam. Bevor ich Näheres dazu sage, muss ich erstmal die Senioren ein bisschen in Blickfeld nehmen, weil vor einigen Tagen saßen wir noch da hinten, schöne Kaffeetafel, leckerer Kuchen, toller Kaffee. Und da gab es eine kleine Andacht mit 5 Minuten, erinnert euch. Und da war genau das Thema, nicht? Also nicht allein, aber einsam. Also bitte seht's mir nach, wenn aus dieser kleinen Andacht jetzt im Laufe der Tage eine Predigt geworden ist für alle. Und ich hoffe, es ist für euch auch noch was dabei, auch wenn man das Thema... Aber wir haben es versucht auszuweiten. Also nicht allein, aber doch einsam. Ich denke an ein Gespräch zurück, da hat die Person zu mir gesagt, Hans-Peter, letztlich, also im Grunde, ist der Mensch doch immer allein und vereinsamt. Ist es auch deine Überzeugung? Letztlich ist der Mensch im Grunde dann doch immer allein und vereinsamt auf irgendeine Weise. Ich dachte nur, als die Person mir diesen Satz gesagt hätte, er hätte auch seinen Namen einsetzen können. Letztlich bin ich, wenn es darauf ankommt, dann doch allein und vereinsame. Und dieses Alleinsein oder zu vereinsamen, das hat ja viele Namen, das hat viele Gesichter und es trägt ja auch ganz persönliche Züge, je nach Lebenserfahrung oder Lebensgestaltung. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Umso älter ich werde, umso einsamer werde ich. So erleben es oft ältere Menschen. Vor allen Dingen, wenn dann als alter Baum man nochmal verpflanzt wird in irgendein Heim, wo man gar nicht mehr zurechtkommt. Mir fehlt ein echtes Gegenüber. Das sagen und finden manchmal nicht nur Singles, sondern auch die Ehefrau, der Ehemann, der sich in der Ehe verloren fühlt. Mir fehlt ein echtes Gegenüber. Ich werde einfach nicht mehr gebraucht. Das treibt die Vereinsamung voran. Ich war und ich bin nie gewünscht von Kindesbeinen an. Da ist schon so eine Grundeinsamkeit als Lebensmuster gegeben durch das Leben durch. Ich will mich keinem mehr so zumuten. Kennt ihr das? Und dann rutscht man immer mehr auch ins Alleinsein oder in die Einsamkeit ab. Was mir passiert ist, kann ich keinem anvertrauen. Da ist die Schuld zu groß, die Verletzung zu mächtig. Und Gott allein weiß, wie viele Menschen solche Geheimnisse mit ins Grab nehmen. Ich habe vor einigen Wochen eine Umfrage, nicht wirklich richtig studiert, aber so oberflächlich gelesen, weil es mich interessiert hat vom Titel her. Es ging um die Umfrage, wie es Jugendlichen, jungen Leuten in der Corona-Zeit ergangen ist. Ihr erinnert euch, Lockdown, Corona-Zeit. Das Ergebnis, 48% dieser befragten Jugendlichen fühlten sich zwar nicht groß alleine, aber doch einsam. 48% der Jugendlichen haben diese Erfahrung in Corona gemacht, einsam zu sein. Was macht das mit ihrem Leben? Einsamkeit ist also nicht nur ein Thema für ältere Menschen, sondern es ist auch ein Thema für die jüngeren Menschen. Schaut mal auf das nächste Bild oder auf das erste Bild. Nicht allein, aber doch einsam. Es war im Hörsaal einer Uni und da gibt's ja so viele Klappstühle. Alle, die studiert haben, kennen das. So hunderte an Klappstühlen, wo man dann so sitzt als Student, nicht? Und auf einem Klappstuhl wurde was draufgeschrieben von einem Studenten und das war dieser Satz: Warum bin ich hier so einsam? Warum bin ich hier zu einsam? Ein Hörsaal mit 500 Sitzplätzen. Und Hand aufs Herz, wie viele von uns haben das imaginär oder würden das auch sagen? Warum bin ich hier so einsam? So einsam im Büro, so einsam zu Hause oder vielleicht sogar so einsam hier in der Gemeinde? Auf welchen Stuhl würdest du das schreiben? Warum bin ich hier so einsam, obwohl ich nicht alleine bin? Und dann greift natürlich auch unsere Vision nicht mehr, wenn ihr hier auf diese Stühle schreibt, warum bin ich hier so einsam? Die Vision, wo wir sagen, wir möchten, dass jede Person wahrgenommen wird, dass sie wertgeschätzt wird, das erste wenig, dass sie sich wohlfühlt. Zweitens, dass sie wachsen kann und dass sie etwas von Jesus weitergeben kann. Einsame Menschen fühlen sich nicht wohl. Einsame Menschen wachsen nicht. Einsame Menschen haben nichts zu weitergeben. Wem denn auch? Ich bin doch in meiner Einsamkeit gefangen. Und wem es so ergeht, der kann vielleicht mit diesem humorvollen Reim von Wilhelm Busch wenig abgewinnen. Ich möchte es aber trotzdem zitieren. Wilhelm Busch sagt, wer einsam ist, der hat es gut. Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. Man kann es auch mal aus der Perspektive betrachten, nicht? Er schreibt weiter, ihn stört in seinem Lustrevier kein Tier, kein Mensch und kein Klavier. Manchmal hilft es ja, mit einer Situation besser zurechtzukommen, wenn man darüber schmunzeln kann. Aber ich glaube, wir brauchen letztendlich Tiefgreifenderes. Wir brauchen Tiefgreifenderes, auch wenn wir uns diesem Thema jetzt stellen wollen. Ein paar Schmunzler helfen letztlich nicht. Aber vielleicht hilft ein anderes Zitat von Dag Hammarskjöld. Das wird vielen nichts mehr sagen, vielleicht noch den Älteren unter uns. Das ist ein lange schon verstorbener ehemaliger Generalsekretär der UNO, der einmal viel zu sagen hatte und der aus seinem Glauben keinen Hehl machte, sondern ihn nicht versteckte, sondern bezeugte. Er hat ein Tagebuch geschrieben, das wurde veröffentlicht und da gibt es eine Rubrik zu dem Thema Einsamkeit und hier könnt ihr das Zitat von ihm haben. Bete, dass deine Einsamkeit der Stachel werde, etwas zu finden, wofür du leben kannst und das groß genug ist, um dafür zu sterben. Müsst uns nochmal lesen. Bete darum. Also rede mit Gott. Streck dich aus zu Jesus, streck dich aus zu Gott, dem Vater. Bitte den Heiligen Geist, dass deine Einsamkeit, die du spürst, die du erlebst, ein Stachel werde. Und ein Stachel ist ja etwas, der piekst oder immer wieder piesackt und immer wieder wehtut, nicht? Das ist ja so die unangenehme Aufgabe eines Stachels. Und dieser Stachel, der immer piekst und der immer wehtut und der piesackt, der soll ein Anlass sein, jetzt mal drüber nachzudenken, könnte ich etwas finden? Gibt es etwas, wofür ich leben kann und das groß genug ist, um dafür einmal auch zu sterben? Also könnte die Einsamkeit mir dienlich sein für mein weiteres Leben? Sogar über den Tod hinaus. Was meint ihr? Glaubt ihr, dass es das gibt, etwas aus der Einsamkeit herauszufinden, wofür du neu leben kannst und das Leben sich lohnt und das gleichzeitig sogar groß genug ist, um dafür zu sterben. Wenn das so ist und wenn Dag Hammarskjöld recht hat, dann müssen wir uns mal auf diesen Weg machen und auf Spurensuche begeben. Und jetzt möchte ich uns mit hineinnehmen, eine merkwürdige Begebenheit. Merkwürdig, ich liebe dieses Wort, weil es da drin steht, würdig sich etwas zu merken. Also unangenehme Situationen, auch im eigenen Leben, ihr Lieben, wenn sie euch merkwürdig vorkommen oder auch merkwürdig sind, versucht's mal zu sehen, das ist vielleicht auch würdig, etwas zu merken, was mir diese Lebenssituation sagen möchte oder was Gott mir mitteilen möchte. Diese merkwürdige Begebenheit, die wir jetzt in der Bibel gleich miteinander anschauen, handelt von einem Menschen, der zunächst über viele Jahre, man muss sogar sagen Jahrzehnte erfährt, ich bin selten allein, aber doch stets einsam. Wir können diese Begebenheit nachlesen, Johannes 5, ab Vers 1 bis 9. Hier vorne ein erstes Bild, ich möchte sie uns erzählen, an dieser Stelle. In der Nähe von Jerusalem befand sich zur Zeit Jesu ein Teich. Und dieser Teich trug den Namen Bethesda. Und wer jetzt ein klein wenig weiß, was dieses Wort bedeuten könnte, kommt schnell drauf, das heißt Haus der Barmherzigkeit. Also dieser Teich, der in einem Haus war, in einer Halle, trug den Namen Haus der Barmherzigkeit. Dieser Teich war von 5 Hallen umgeben und dort an dem Teich lagen täglich und immer wieder jahrelang viele kranke, leidende, blinde, am Leben gescheiterte Menschen. alleine nicht, aber vereinsamt. Warum lagen sie dort nun, diese einsamen, kranken Menschen warteten? Auf was warteten sie? Sie warteten auf ein Wunder. Sie warten sich auf das Wunder, dass das Wasser des Teichs anfängt, sich zu bewegen. Und wenn das Wasser des Teichs sich anfängt zu bewegen, dann heißt es, wer als erster in dieses Wasser hineinkommt, hineinspringt, an dem wird ein Wunder geschehen, dass er gesund wird. Ich glaube, wir haben so viel Fantasie, uns vorzustellen, wenn wir jetzt diesen Teich vor dem inneren Auge haben, wie das dann so war, wenn das Wasser sich bewegt. Dann geht doch das Gerenne los, wenn man überhaupt rennen kann, als Lama. Die Lahmen beginnen auf allen Vieren zu kriechen, die Blinden hören, dass das Wasser sich irgendwie bewegt und stolpern über Leidensgenossen hinweg. Keiner lässt den anderen vorbei, ist ja kein Wunder, jeder muss und will der Erste sein. Nur wer Erster ist, hat Hoffnung, Hoffnung auf Heilung, nur der Stärkste gewinnt, die Schwachen fliegen. Die Chancen sind zwar praktisch gleich null, aber einer kann es ja schaffen. Ich dachte, es ist wie beim Lottospielen, oder? Das sind die Chancen 1 zu x Millionen, dass du gewinnst. Alle verlieren, aber es gibt halt immer wieder einen, der gewinnt. Es ist ein grausames Spiel gewesen dort am Teich, an diesem Teich Bethesda. Und im Grunde ist es nicht ein Haus der Barmherzigkeit gewesen, sondern es ist eine Stätte des Grauens gewesen. Nur verschönt. Hier wurden leidende Menschen nicht nur in die Einsamkeit abgeschoben, sondern auch vergessen. Und drüben, ihr Lieben, nicht weit von diesem Ort des Grauens klangen vom Tempelplatz her die Fanfaren und die Posaunen und Loblieder erklangen und die Menschen versammelten sich zum Gottesdienst im Tempel. Grotesk, oder? Dort im Tempel die fröhliche Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Gottesdienst feiert und unweit davon am Teich der Ball der grausamen, einsamen, elendigen Herzen. Ich glaube, kontrastreicher konnte es nicht sein in dieser Zeit. Nur damals. Ich habe mir überlegt, wir feiern auch hier Gottesdienste. Wir kommen hier zusammen, wir loben Gott, wir preisen ihn, wir strecken uns aus nach ihm, wir danken ihm und sagen, Herr, rede zu uns. Und daneben wohnt die Not einsamer Menschen, die wir vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen. Auch in unserer Umgebung, wo wir wohnen. Wir singen Lieder zur Ehre Gottes und kriegen den Mund aber nicht auf, um einsame Menschen einmal anzusprechen. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Also das, was damals zur Zeit Jesu dort am Tempelbezirk war, lässt sich auch ganz leicht übertragen auf heute, nicht wahr? Und wie dem auch sei, Jesus kommt jetzt nach Jerusalem. Er will auch zu diesem großen Fest in dieser Stadt. Aber sein Weg führt ihn jetzt nicht zuerst zu dem Tempel, sondern zuallererst zu diesem Teich Bethesda. Zum Haus der Barmherzigkeit, der Stätte des Grauens. Und dann berichtet das Wort Gott Folgendes, dass Jesus auf eine Person besonders zugeht. Er geht nicht auf alle zu, er geht erstmal auf eine Person zu. Ihr könnt es ja vorne ja im Bild sehen. Und diese eine Person, die uns namentlich nicht bekannt ist, die lag dort schon sage und schreibe, wer weiß es? Sehr wohl, genau, 38 Jahre lang. Ihr Lieben, wer von uns ist 38 Jahre und jünger? Ah, schön, dass die Hände hochgehen. Tolles Alter, nicht? Aber stellt euch vor, eure ganze Lebenszeit bisher wärt ihr an dieser Stätte des Grauens gelegen und nichts hätte sich in eurem Leben verändert. Euer ganzes Leben lang, das ihr bisher gelebt habt. Grausam, oder? Inmitten vieler anderer einsamer Menschen, nicht allein und doch einsam. Niemals konnte dieser Mann Erster sein. Andere waren stets schneller. Und jetzt kommt es zu einem denkwürdigen Gespräch. Jesus spricht ihn an. Und schaut mal, mit welcher Frage hier vorne zu lesen. Jesus fragt diesen Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war, willst du gesund werden? Jetzt mal ganz ehrlich, diese Frage. Also Herr, bei aller Liebe zu dir, allem Respekt vor deiner Göttlichkeit, aber diese Frage, ist ja nicht ein Schlag ins Gesicht? Natürlich will er gesund werden, was denn sonst? Warum liegt er da am Teich? Natürlich will dieser Mann gesund werden, oder? Was soll diese Frage? Warum stelle ich mich dieser entwürdigenden Challenge Tag für Tag, Jahr für Jahr? Das ist übrigens so das Dschungelcamp gewesen der damaligen Zeit, nicht? entwürdigend, deprimierend, desillusionierend, peinlich. Warum, Jesus, stellst du mir diese Frage? Ich glaube, dass der Schlüssel zum Verständnis hier liegt, dass Jesus mit dieser Frage dem Kranken eine Tür öffnen möchte. Und zwar die Tür des Herzens, wo die Einsamkeit drin wohnt. Wisst ihr? Das ist so wichtig, dass dieser Mann dann mal seine Tür der Einsamkeit, seine einsame Herzenstür aufmachen kann. Und dann sprudelt es auch aus diesem Mann heraus. Schaut mal mit dem nächsten Bild. Er sagt, ich habe keinen Menschen. Wörtlich heißt Herr, in Klammer, natürlich will ich gesund werden, aber ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Und bis ich hinkomme, steigt eh ein anderer vor mir rein. Ich habe keinen Menschen. Das ist einer der traurigsten Sätze, die wir überhaupt in der Bibel finden. Wenn ein Mensch zu der Überzeugung kommt, nach 38 Jahren oder wie immer auch, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen mehr. Das ist erschütternd, oder? Eines wird deutlich, was sich auch heute leider noch abzeichnet. So sehr Einsamkeit viele Gesichter hat, lasst es sich doch ein bisschen reduzieren, vereinfacht gesprochen, auf drei Erfahrungen. Die möchte ich euch hier mitgeben mit dem nächsten Bild. Ich habe keinen Menschen, das heißt, keiner hört mir zu. Keiner sieht mich, keiner hört mir zu. Ich habe keinen Menschen, heißt, ich habe keinen, der mir helfen könnte, der für mich da ist. Ich habe keinen Menschen, heißt letztendlich, keiner liebt mich. Andere sind immer wichtiger, angesehener, wertvoller. Ich bin außen vor. Ich habe keinen Menschen, einer der trostlosesten Sätze in der Bibel. Und wir stehen mit diesem Satz aber auch mitten in der Gegenwart heutzutage. Und eine Frau hat mal gesagt, ich staune, in der Bibel stehen lauter alte Geschichten, die jeden Tag neu passieren. Ich fand es klasse, diesen Satz, ne? In dieser alten Bibel stehen immer wieder Geschichten, alte Geschichten, die jeden Tag in jeder Generation neu passieren. So auch hier, an dieser Stelle. Sie passieren unter uns, sie passieren dir, sie passieren mir, wir erleben sie. Und so gilt damals wie heute, mit dem nächsten Bild, der Mensch braucht den Menschen, um aus der Einsamkeit auszubrechen. Ich glaube, das macht diese Geschichte deutlich, zuallererst. Der Mensch braucht den Menschen, um aus der Einsamkeit ausbrechen zu können. Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen. Wir sind von Gott her nicht geschaffen für das alleine auf der Erde unterwegs sein. Ach, als Rückzugsgebiet ist es manchmal ganz angenehm, alleine zu sein. Ich liebe das auch. Aber wir sind Gemeinschaftswesen. Wir brauchen das Du, wir brauchen das Gegenüber. Wir brauchen den anderen Menschen. Im Bilde Gottes geschaffen heißt, Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist eine Gemeinschaftswesen in sich, Gott selbst. Und wenn wir im Bilde Gottes geschaffen sind, sind wir auch Gemeinschaftswesen. Der Mensch braucht einen, der ihn besucht, ihn aufsucht. Der Mensch braucht einen, der ihm zuhört, der die Belastung sieht und der sich meiner annimmt. Ihr Lieben, Ämter haben wir genug. Und ich möchte nichts gegen die Ämter sagen. Die Sozialämter, die Wohnungsämter, die Jugendämter, die Pfarrämter. Und einige von uns arbeiten auch in diesen Ämtern. Und Gott sei Dank arbeiten sie dort und helfen den Menschen. Aber wisst ihr, wir Ämter haben wir, glaube ich, fast genug, aber was wir nicht genug haben, sind einzelne Menschen, die sich dem anderen Menschen, da wo er lebt, zuwenden. Sei es im Büro, sei es in der Nachbarschaft, sei es in der buckligen oder angenehmen Verwandtschaft, sei es hier in der Gemeinde. Der Mensch braucht einen Menschen, um die Einsamkeit zu durchbrechen. Es gibt sie, aber wir brauchen mehr davon. Ich möchte ganz persönlich fragen, könntest du dir vorstellen, für einen Menschen dieser Mensch zu sein, ihn zu sehen, mal nachzufragen, Interesse zu haben, auf ihn zu hören, überlegen, wie kann ich ihm unter die Arme greifen, einfach für ihn da zu sein. Das ist nicht so schwierig. Wir können zuhören, wenn wir wollen. Wir können Interesse zeigen, wenn wir wollen. Wir können auch ein Stück weit helfen, wenn wir wollen. Es sind oft die kleinen Dinge. Und wenn du sagst, aber dafür bin ich zu einsam, zu alleine. Vielleicht ist das der Weg aus deiner Einsamkeit. Einfach mal zu sagen, ich überwinde meine Einsamkeit, mein Alleinsein und gehe mal auf einen zu, von dem ich den Eindruck habe, der ist auch alleine und gemeinsam. Wisst ihr, dass unsere Schwiegermutter, also meine, nicht unsere, meine Schwiegermutter, genau, also der Ingrid, ihre Mutter, die Christa, die hat vor 2 Jahren ihren Mann verloren. Nach über 60 Jahren Gemeinsamkeit. Sie lebt alleine jetzt dort, wir machen uns Sorgen, wie kommt sie zurecht mit Mitte 80? Die Ingrid telefoniert jeden Abend per Videocall so mit ihr und wir sind immer in guten Kontakt. Aber es geht immer wieder darum, sie zu ermutigen, Christa, sei so gut, backe einen Kuchen und lade ein paar Leute ein. Oder geh mal zu Hilde rüber, an die Tankstelle. Und wisst ihr, also einfach, und sie macht es und sie macht tolle Erfahrungen damit. Die Einsamkeit, die eigenen ein Stück weit zu durchbrechen, indem ich für einen anderen Menschen da bin. Gott wird es segnen. Der Mensch braucht einen Menschen, um aus der Einsamkeit herauszukommen. Aber auch das sei vermerkt, das macht die Geschichte jetzt noch deutlich, letztendlich brauchen wir noch mehr. Wenn Dag Hammarskjöld recht hat, wir brauchen etwas, das ein Stachel ist, das uns helfen kann, wieder neu das Leben zu finden und dass es wertvoll genug ist über den Tod hinaus. Und das erfährt nun dieser Mann am Teich. Und das hat viel mit der Person Jesu Christi zu tun. Das nächste Bild. Der Mensch braucht Jesus, den Sohn Gottes, um aus der Grundeinsamkeit seines Lebens auszubrechen. Oder sie durchzubrechen. Jesus wendet sich jetzt diesem Gelähmten zu. Und Jesus hört also diesen erschütterten Satz, ich habe keinen Menschen. Und jetzt wieder die Frage, was tut Jesus? Wie geht er damit um, diesen Satz zu hören? Wie handelt er? Was spricht er? Was macht er? Ich glaube, es ist klar, dass Mitmenschlichkeit angesagt ist, oder nicht? Mitmenschlichkeit. Als Mensch zu zeigen, dass ich mit dir bin. Ihm beizustehen und vielleicht nicht zu warten, bis die Zeit günstig ist und das Wasser sich bewegt. Und dann zeige ich meine Mitmenschlichkeit und trage diesen Mann möglichst als Erster in das Wasser. Mitmenschlichkeit wäre doch angesagt, oder? Aber wisst ihr, dass Jesus was ganz anderes tut? Und hier zeigt sich, dass der Mensch eben, um aus der Grundeinsamkeit herauszukommen, Jesus den Sohn Gottes braucht, in seiner Liebe, aber auch in seiner Macht. Und Jesus sagt zu diesem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Wieder ein sehr herausfordernder Satz von Jesus, oder? Aber damit zeigt Jesus nicht nur, dass er diesen Mann liebt, sondern dass er auch die Vollmacht hat, etwas zu ändern in diesem Leben. Er handelt in der Kraft des allmächtigen Gottes. Später wird Jesus sagen, mein Vater im Himmel wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Mein Vater wirkt im Himmel, aber ich wirke auch. Der Vater und ich zusammen. Jesus schenkt diesem verzweifelten Menschen Freiheit, er heilt den Gelähmten durch sein Wort, er rettet ihn aus dem Kerker der Einsamkeit. Und damit soll deutlich werden in dieser Geschichte, der Mensch braucht ja einen anderen Menschen, der ihm hilft, aber er braucht letztlich mehr. Er braucht den lebendigen Gott, um auszubrechen, durchzubrechen aus der Grundeinsamkeit. Und bei diesem Mann war es nach 38 Jahren. Und jetzt möchte ich den Bogen wieder schlagen in unser Leben. Wie viele Jahre sind es bei dir, bis du aus der Grundeinsamkeit des Lebens herausgebrochen bist, weil du dich Jesus Christus anvertraut hast? Oder wie viele Jahre sind es schon bei dir, diese Grundeinsamkeit, dieses Empfinden, dass irgendwie in dem Leben mir was fehlt? Das kann meine Frau, das kann mein Mann, das können die Kinder, das kann die Karriere mir letztendlich nicht geben. Das sitzt hier so tief drin und ich kriege dafür keine Erfüllung. Da fühle ich mich so alleine, so einsam, unverstanden, ungeliebt, nicht recht wahrgenommen. Das ist die Grundeinsamkeit des Lebens. Man kann eben sehr ausgefüllt leben und doch nicht erfüllt sein. Wie viele Jahre, würdest du sagen, habe ich schon dieses Empfinden? Ausgefüllt zu leben, aber nicht wirklich erfüllt zu sein, weil der Sohn Gottes mir fehlt. Dann lass dich von Jesus an die Hand nehmen. Mensch, wir haben dieses Jahresmotto, streck dich aus nach Jesus. Streck dich einfach aus nach ihm. Du musst nicht viel wissen. Der Mann hat auch nicht viel gewusst. Er muss einfach nur mal sagen, ich lasse mich mal darauf ein. Und das ist im Grunde die Frage Jesu. Willst du dich einmal auf mich einlassen? Mit deiner Einsamkeit, mit deiner Not. Willst du dich mal wieder neu auf mich einlassen? Und dann erlebt dieser Mann eben das, was Dag Hammarskjöld gemeint hat. Du hast etwas oder jemanden, oder besser gesagt, du hast ihn gefunden. wofür sich zu leben lohnt, der groß genug ist, um dafür einmal zu sterben und das weitere Leben zu meistern. Und meint jetzt nur nicht, dass bei diesem Mann jetzt alles wie am Schnürchen lief. Kaum war er von Jesus geheilt, wunderbare Sache, aber schon kamen handfeste Schwierigkeiten. Und zwar in Form von frommen Theologen, die meinten, es besser zu wissen. Ist heute nicht Sabbat? Da trägst du dein Bett umher? Das ist nicht erlaubt, das ist nicht Gottes Wille. Wisst ihr, hüten wir uns, auch als Christen, so pharisäische Rechtgläubigkeit an den Tag zu legen, die so kalt daherkommt, die ohne Liebe für die betreffende Situation ist, die Liebe Jesu nicht sieht, mit der er gehandelt hat und die das Wirken Jesu verkennt an dieser Person. Gott handelt manchmal unkonventionell, nicht in dem Raster, wie wir immer denken. Diese kalte Rechtgläubigkeit unter Christen ist oft der Tod, dass Menschen wieder in die Einsamkeit kommen und nicht ins Leben. Aber eines konnte diesem Mann niemand mehr nehmen, nämlich die Begegnung mit Jesus führt ihn heraus in das eigentliche Leben. Ich möchte es noch ein bisschen vor Augen malen, was hier passiert ist, bildlich gesprochen. Jesus durchkreuzt etwas. Jesus ist am Kreuz gestorben, wir feiern gleich noch das Abendmahl. Jesus durchkreuzt etwas. Er durchkreuzt diese, wenn du das nächste Bild zeigen würdest, Andreas, Jesus durchkreuzt das K, nicht? Dann heißt es eben nicht mehr, keiner hört mir zu, sondern einer hört mir zu. Darauf kann ich bauen, Jesus. Keiner hilft mir. Das K wird durchgestrichen durch Jesus. Einer wird mir helfen, Jesus. Keiner liebt mich. K wird durchgestrichen. Einer liebt mich auf jeden Fall. Das ist der Herr, Jesus. Und wenn dich einer versteht, dann er. Und darf ich damit schließen und die Musiker schon mal nach vorne bitten? Schaut mal, Jesus war auch oft nicht alleine und doch einsam. Fallen euch Begebenheiten ein, wo das zutrifft im Leben Jesu? Das fängt schon als junger Mensch an. Seine Eltern haben ihn nicht verstanden. Sie haben ihn sogar für verrückt erklärt, als er als junger Mensch öffentlich gewirkt hat. Den müssen wir zurückholen, der schadet dem Ruf der Familie. Es wurde ganz schön einsam um Jesus, familiär gesehen, als er als Sohn Gottes seine Mission angefangen hat. Seine Jünger, mit denen er immer zusammen war, 3 Jahre lang, jeden Tag, die haben ihn oft nicht verstanden. Sie haben ihn enttäuscht, zuletzt sogar verraten und im Stich gelassen. Da war Jesus einsam. Am Kreuz war er der einsamste Mensch überhaupt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Himmel war kein Zugang. Und auf der Erde wollten sie ihn auch nicht mehr. Deshalb haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Etwas weg von der Erde. Für den Himmel reicht's auch nicht. Und da hing Jesus als einsamster Mensch neben 2 anderen, die genauso einsam waren. Also wenn jemand Einsamkeit kennt und trotzdem nicht alleine ist, dann ist es Jesus Christus. Und deshalb ist er ein guter Ansprechpartner für deine persönliche Einsamkeit an dieser Stelle. Wollen wir uns das so zu Herzen nehmen? Sich ausstrecken nach Jesus in der ganz persönlichen Einsamkeit, die du erlebt hast? Und das andere ganz persönlich mal zu überlegen, wem könnte ich ein Mensch sein, der mir einsam vorkommt? Wie könnte ich ihn mal wahrnehmen? Wie könnte ich mir mal Interesse zeigen an seiner Situation? Einfach eine Frage stellen. Fragen öffnen die Tür der Herzen. Hat Jesus auch vorgelebt, oder? Ich möchte uns mit diesen 2 Herausforderungen in die kommende Woche schicken. Einmal sich ausstrecken nach Jesu, der dich versteht in deiner Grundeinsamkeit, der helfen kann. Und einmal zu überlegen, wem kann ich diese Tage ein Mensch sein, um dessen Einsamkeit zu mindern. Gott segne sein Wort an euch. Amen.